Agnanati Mirandasya Agnanangela Sharakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev und herzlich willkommen zum Satsang für den Ritual, für das vedische Ritualwochenende. Also ich habe mir was überlegt, über was wir da reden können, was dann auch ein bisschen im Zusammenhang einen Sinn machen kann. Und da ist mir eingefallen, ich bin mal mit Guruji durch München gelaufen. Und wie wir so durch München gelaufen sind, und da war dies, da war jenes, na, auf jeden Fall sind wir in ein Museum gegangen. Und in dem Museum war kein so super großes Museum, irgendwie in der Fußgängerzone. Und plötzlich stehen wir da vor so einer großen Glasscheibe. Und Guruji sagt, guck mal, der Kopf von St. Philipp, dem, ich weiß nicht mehr genau den Namen, aber ich meine, es wäre St. Philipp der Dritte oder irgend sowas. Ne? Und fängt an zu lachen und stummt mich als an und sagt so, guck doch, guck doch. Und ich so, oh wow, ja, ein Schädel. Ne? Aber er sagt, du verstehst ja überhaupt nichts. Und ich so, hab ja auch nichts verstanden. Und dann ruft er den Pierre an, ne? Rufst du an und ich höre nur so die Seite von ihm auf dem Telefon, wo er sagt, ich bin hier in München und rat mal, was ich gesehen habe, so den Schädel vom St. Philipp, ja genau, ha, 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 und lacht sich kaputt. Okay, und dann sage ich ja, also, was war denn? Da sagt er, ja, letzte Woche war er in Lyon in einem Museum und da war auch der Schädel vom St. Philipp. Und dann sage ich, ah ja, okay, aber welcher ist denn der echte? Und dann sagt er, na, die wären beide echt. Und ich sag so, also der hatte zwei Köpfe. Und er guckt mich nur so an, als wäre ich so wirklich retardet. Und schüttelt so den Kopf und geht weiter. Und ich habe mich auch nicht getraut, irgendwas zu sagen. Weil das war irgendwie so, naja, ich hatte so den Eindruck gehabt, ich bin sowieso viel zu blöd, um irgendwas zu verstehen. So in der Folge habe ich da öfters darüber nachgedacht. Weil was ist denn, also so vom analytischen Mind sagen wir, der ist richtig oder sind beide gefälscht oder der in München ist gut, der in Lyon ist falsch oder umgekehrt und so. Aber wie können denn beide echt sein? Und dann ist irgendwie die schlüssige Lösung für mich, wenn etwas seit Jahrhunderten von Jahren als den Schädel von dem St. Philipp verehrt wird, dann wird er zum Schädel vom St. Philipp. Nicht nur durch die Verehrung, weil der St. Philipp ist ja nicht sein Körper gewesen, sondern dadurch, dass ich so einen Ankerpunkt setze, bildet sich ja auch so ein morphologisches Feld und gleichzeitig lade ich ja den entsprechenden Heiligen ein, der dann diese Reliquie belebt. Und weil er das in Lyon macht, der ist ja nicht raumzeitlich gebunden, und auch in München macht, werden beide echt. Also das war jetzt mal so meine Konstruktion darüber. Aber wir haben ja immer dieses Problem, was machen wir zu unserem, ne, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Aber in dem Moment, wo ich etwas für wahr halte, in dem Moment, wo ich sage, das ist richtig und das ist falsch, habe ich mir ein Bild von Gott gemacht. Dann habe ich mir ein Bild gemacht, wie die Dinge sind. Wo doch jedes kleine Kind weiß, dass Gott unerfassbar ist. Dass jeder weiß, dass ich nichts erfassen kann, was wahr ist. Weil erfassen kommt vom Verstehen, vom Verstand. Aber der Verstand kann nichts verstehen, was keinen Anfang und kein Ende hat. Der sagt, das Ego würde sagen, ja, aber das gibt es doch gar nicht. Aber was ist denn mit Intuition? Wo kommt die, wenn es einen Anfang hätte, wäre es keine Intuition? Was ist mit Humor? Wird er lustig, wenn ich den verstehe? Was ist mit Inspiration? Was ist alles, was wichtig uns in unserem Leben ist, alles, was bedeutsam ist, hat keinen Anfang. Es ist schlussendlich unerfassbar für den Verstand. Ich kann vielleicht die eine oder andere Erfahrung damit machen. Ich kann lachen. Und dann, warum hast du jetzt gelacht? Ja, der Witz ist lustig. Erklär mir doch mal, warum der Witz lustig ist, damit ich auch lachen kann. Funktioniert das? Das funktioniert nicht, weil es außerhalb des Verstandes ist, weil es diese Qualität ist. Und jetzt sagen wir, selbst so billige Dinge, die uns jeden Tag dreimal über den Weg laufen, sind außerhalb vom Verstand. Aber Gott muss im Verstand erfassbar und beschreibbar sein. Das ist völlig abstrus. Das funktioniert so nicht. Er ist unerfassbar. Und wenn er unerfassbar ist, dann kann ich mir kein Bild von Gott machen. Das heißt, jedes Bild, was ich mir mache, kann nicht Gott sein. Und wenn wir uns jetzt wieder diesen Schädel anschauen, der an zwei Stellen gleichzeitig ist, dann sehen wir, dass ich mir trotzdem ein Konzept von etwas machen kann, was der Logik scheinbar widerspricht. Habe ich mich erinnert, da kam mal jemand in Springen aus dem Dorf in den Tempel und hat bei den Gebeten zugeschaut, wie wir da die Puja machen. Und die hat dann hinterher mit mir gesprochen und sagt so, das war schöne Energie, das war ja schön gesungen, das war ja ganz lustig. Aber warum spielt ihr da mit Puppen? Also so das Unverständnis, was ist hinter dem allen? Ohne dass ich einen Kontext habe, ohne dass ich etwas einen Kontext gebe, kann ich absolut nichts verstehen. Wir hatten ja bei der Eröffnung von Sri Vittaldam den Ukram Narasimha in einem großen Poster, 13 Meter hoch oder 15 Meter, also war riesengroß, das gesamte Haus, das Haus ist 18 Meter hoch, das war von unten bis oben, also bis an die Dachschräge, ein Ukram Narasimha hingehängt. Und dann haben sich Leute darüber beschwert, weil es so schrecklich wäre. Aber nebendran hängt dann ein Jesus am Kreuz, genagelt mit dem Speer in der Seite. Und das ist irgendwie okay. Also auch da ergibt sich nur die gute Botschaft aus dem Kontext. Genauso wie beim Ukram Narasimha auch die gute Botschaft nur aus dem Kontext ergibt. Ohne dass ich einen Kontext habe, macht nichts schlussendlich einen Sinn. Wir versuchen immer einen Kontext zu geben und dann sagen wir, jetzt verstehe ich, jetzt kann ich was damit anfangen. Aber in dem Moment, wo wir es für wahr halten, in dem Moment haben wir es zu Gott gemacht. In dem Moment sagen wir, das Unerfassbare habe ich jetzt erfasst und habe mir ein Bild von Gott gemacht. Und wie oft machen wir das? Wir machen uns das ständig. Ständig sind wir dabei und sagen, immer wenn ich sage, das ist richtig und das ist falsch, der macht's gut, der macht's. Ne? Du hast gestern Abend bei dem Vortrag dann gesagt, wenn es darum ging, über die Rituale, schlussendlich ist das Wichtigste dabei die Liebe. Und jetzt die Liebe, ist erfassbar? Wie ist die? Also diesen unerfassbaren Aspekt damit reinzubringen. Also sprich, wo ich dann sage, ja, das ist der Weg, das ist die Disziplin, die ist notwendig, um etwas zu tun. Aber schlussendlich darf ich die Disziplin nicht als Ziel sehen, sondern wenn die ohne Liebe kommt, macht sie keinen Sinn mehr. Und schlussendlich ist alles, was wir sagen immer so, die Welt ist ein Spiegel von uns. Und alles, was in der Welt ist, haben wir entschieden. Wir sagen, Glück, Leid, Wahrheit, Freude, all dies sind Entscheidungen. Ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein. Ich entscheide mich dafür, zu leiden. Ich entscheide mich dafür, wütend zu sein. Ich entscheide mich dafür. Und dann sagt dann wieder jemand, nee, so ist es nicht. Ich habe doch gar keine Wahl. Aber haben wir wirklich keine Wahl? Oder fehlt uns nur das Bewusstsein? Ich habe mal einen Bericht darüber gelesen, wie viele Menschen notwendig sind, um eine Yacht zu bauen. So eine Yacht für einen Superreichen. Das war irgendwie so die Argumentation, wer braucht wen. Aber um so eine 300 Meter Luxus-Yacht zu bauen, brauche ich nicht nur viele Leute, sondern ich brauche ausgebildete Leute. Ich brauche Experten, ich brauche einen Meister im Holzbau, ich brauche einen Meister im Maschinenbau, überall brauche ich Ingenieure, hoch ausgebildete Leute. Aber wenn ich so sehe, um einen Ingenieur auszubilden, früher im Mittelalter hat man gesagt, ich brauche so und so viel 100 Leute, um einen Ritter haben zu können, um einen Ritter in die Schlacht schicken zu können. Weil der muss ja auch ernährt werden, dem muss seine Rüstung gedengelt werden, der kann nicht irgendwie vom Himmel fallen und ist dann ein Ritter. Nein, der braucht so und so viele Leute. Und jetzt fängst du an und sagst, wie viele Leute brauchst du denn, um einen guten Ingenieur unterhalten zu können? Der musste mal ausgebildet werden, der musste mal zur Schule gehen, der musste mal zur Universität gehen. Da hast du wieder irgendeinen Professor, der musste ja auch seine Ausbildung gehabt haben. Also du hast so eine ganze Kette davon und siehst, die Gesellschaft ist ja auch ein Spiegel von dem Niveau der Gesellschaft. Also wenn einer jetzt, sagen wir mal, super reich ist, dann kann er das auch nur sein, weil die Gesellschaft reich ist. Du kannst den Ritter nicht irgendwo in einem Slum unterhalten. Du kannst dir diese 300-Meter-Yacht nicht bauen, wenn du nicht ein ganzes Land hast voller Wohlstand. Das funktioniert nicht. So ist alles so ein Spiegel davon. So, und jetzt, wir haben heute Mittag haben wir am Tisch gesessen und haben uns über die Geister unterhalten. Und haben wir gesagt, die Geister, die dann da in dem einen Haus wohnen oder der eine, der mal einen gesehen hat und sowas, ja, die ja erdgebunden sind. Also Geister als in dem Kontext als verstorbene Seelen, die nicht ins Jenseits eingegangen sind, sondern hier noch so als Poltergeist oder halt immer noch ihren Fokus auf die Erde haben und hier auf der Erde verfangen sind. Und jetzt sagen die Geister, ja, ich kann gar nicht hier weggehen, weil die nur die Welt sehen. Aber wenn jemand kommt, der den Geist sehen kann und mit dem kurz spricht und sagt, ey, du musst gar nicht hier sein. Du kannst ins Jenseits gehen, du kannst ins Licht gehen, du kannst in die nächste Dimension wandern. Dann drehen die sich nur um und gehen weg. Also wo ist der Unterschied zwischen, es ist nur eine Entscheidung und ich kann diese Entscheidung nicht treffen? Das ist ja genau dieses, wenn ich jetzt sage, du bist unglücklich, du leidest. Das ist deine Wahl. Du kannst auch eine andere Wahl treffen. Und dann ist die Antwort, nein, du bist dumm. Du kannst es nicht sehen. Es ist keine Entscheidung von mir. Es ist eine, ich bin gezwungen, das so zu tun. So wie der Geist das auch sagt, aber mit dem Fingerschnippen kann er sich ändern. Das kann jeder andere auch. Jeder kann diese Entscheidung, ne? Paramahansa Vishwananda hat gesagt, wenn du den Tag reflektierst und feststellst, wo du wütend geworden bist, dann kommst du auf diesen Moment, dass du realisierst, bevor du wütend wirst. Und in dem Moment hast du die Wahl, dich zu entscheiden, wütend zu werden oder nicht wütend zu werden. So wie du dem Geist sagst, hey, dreh dich mal um und geh ins Jenseits. Wenn du nicht das Bewusstsein dafür hast, was möglich ist, dann kannst du diese Möglichkeit nicht ergreifen. Aber um das Bewusstsein zu bekommen, ist Auf der einen Seite, wie dieses Beispiel mit dieser Yacht, was ja auch nur ein Spiegel davon ist, viel notwendig. Aber auf der anderen Seite ist schlussendlich auch nur das Wissen um etwas schon ausreichend, um sich zu ändern. Aber dann kommen wir immer wieder her und sagen, na, ich habe jetzt schon 1000 Methoden versucht. Ich schaffe es nicht, mich zu ändern. Und da mag es überhaupt gar kein Karma sein. Weil das Karma kann ich ganz leicht durch Akzeptanz überwinden. Wenn ich akzeptiere, was mir passiert, begegnet mir mein Karma. Und durch die Akzeptanz löst sich mein Karma auf. Ende der Geschichte. Aber meine Gewohnheiten lösen sich nicht auf. Wenn ich an meine Gewohnheiten anhänge, meine Gewohnheit, dass ich halt gerne leide, meine Gewohnheit, dass ich unglücklich bin, meine Gewohnheit, diese Gewohnheiten zu ändern, sind für manche ausreichend in dem Moment, wo ich sage, ne, da hast du, ja, da würde doch, wenn jeder im Wohlstand nur eine Entscheidung ist, warum lebt dann nicht jeder im Wohlstand? Dann schauen wir uns die Heiligen an, die alles mit dem Fingerschnippen manifestieren können, was sie wollen, die dann sagen, ach, du willst mir einen Stuhl schenken, lass mal gut sein. Alles, was ich habe, ist das die Ursache meiner Probleme. Weil warum wollen wir Wohlstand? Dann sagen wir, ja, ich will Wohlstand, damit ich glücklich bin. Dann haben wir den Wohlstand, da haben wir warmes Wasser, da haben wir eine Waschmaschine, da haben wir eine Wohnung, da haben wir Dingsen, da haben wir eine Yacht. Und sind wir dann immer noch glücklich? Oder sind wir deswegen glücklich? Wer nicht glücklich ist ohne den ganzen Firlefanz, der ist auch nicht glücklich mit dem ganzen Firlefanz. Das ist halt, wenn ich einem Denkfehler unterliege, komme ich natürlich auch nicht auf die Lösung. Alles scheint so einfach zu sein. Und dann schauen wir drauf und sagen, naja, aus der Realität erkenne ich immer wieder, dass es doch nicht so einfach ist. Es ist immer eine Frage meines Bewusstseins. Aber wie kann ich nun mal jetzt wirklich und leicht mein Bewusstsein ändern? Im Satya-Yoga war es ganz einfach, weil im Satya-Yoga konnte Gott nicht verleugnet werden, weil die Erfahrung Gottes direkt erlebbar war. Es war nicht so, wie wenn ich jetzt sagen kann, ich habe hier eine Fensterscheibe, da schaue ich durch. Es ist sehr schwer dann zu sagen, ja, die Fensterscheibe existiert nicht. Wenn das Göttliche so präsent ist, dann kann ich es nicht ohne böse Absicht verleugnen. Zu dieser Zeit sind die Rishis gekommen und haben gesagt, die Rishis, die Seher, es wird eine Zeit kommen, die anders ist, wo es nicht so präsent ist, wo es nicht so einfach sichtbar ist, wo ich an Gewohnheiten viel mehr anhafte, weil ich gar nicht realisiere, dass meine Gewohnheiten mich leiten. Dass das Bewusstsein so tief gesunken ist, dass die Leute gar nicht mehr erkennen können, was sie erschaffen, was sie konstruieren, was sie durch ihre Wahl, auch Glauben ist nur ein Wahl, was ich glaube und was ich nicht glaube. Da gibt es ein Naturgesetz, das sagt, das musst du glauben und das nicht. Ja, wenn Glauben ein Naturgesetz wäre, würden alles Gleiche glauben. Aber die meisten glauben irgendeinen Blödsinn, der sie unglücklich macht. Und wenn dann ein Swami daherkommt und sagt so, ich glaub doch was anderes, gib dem doch einen anderen Kontext. In dem Moment, wo du einen anderen Zusammenhang herstellst, hast du auch einen, ne, du sagst, ich bin jetzt traurig, weil in Afrika ein Kind gestorben ist. Ich muss wieder aufpassen, dass ich hier keine Grenzen überschreite. Aber wenn du erkennst, dass der Tod und die Geburt und das, was dazwischen liegt, nicht das einzig Sinnvolle ist, nicht das, alles muss in diese Zeit reingepresst werden. Und dass, wenn du dein Karma erfüllt hast, dass du aus diesem Jammertal hier herausgehst, Im Orthodoxen heißt es nicht gestorben, da heißt es geboren im Himmel. Und wenn ich jetzt jemand sehe, der gestorben ist und sagt, oh, der ist gestorben, jetzt muss ich leiden. Oder ich sage, schau mal, welch ein Glück, er ist geboren im Himmel. So als Kind, so mit 13, 14, habe ich bei uns im Stadtteil, da wurden Todeplätscher ausgetragen. Ne, und dann hatte ich da auch, ich hatte den, über einen Kumpel dann irgendwie so diesen Job gehabt. Ne, von, naja, habe ich halt Todeplätscher verteilt, ne, in jedem Briefkasten irgendwie so ein Plätschchen verteilt. Und die waren immer schwarz, mit dem Schwarz drin und so. Und ich habe mir immer gedacht, so, wenn ich mal sterbe, ich will ein buntes haben, ne, so mit dem Regenbogen drumherum, ne, und irgendwie so, ja. Was ist denn das da für ein Gejammere? Also in dem Moment, wo ich, und ich habe jetzt wirklich absichtlich ein wirklich krasses Beispiel gewählt, in dem Moment, wo ich dem einen anderen Kontext gebe, habe ich einen anderen Glauben, dann ist der Leid verschwunden, dann ist das Leid verschwunden. Nur dadurch, dass ich dem einen Kontext gebe, dass ich sage, oh, vielleicht ist es ja was Schönes, ne? Vielleicht hat das jetzt das Kind sein Karma erfüllt und darf in die Liebe zurückgehen und muss nicht länger in diesem Jammertal, wo alle mit dem langen Gesicht rumlaufen und ständig sich über was beschweren und sagen, ich habe ja keinen Wohlstand. Und dann sage ich, ja, das hast du doch gewählt. Und dann sagen die, nein, das habe ich nicht gewählt. Das ist, ich bin nicht dafür verantwortlich. Ja, aber in dem Moment, wo ich meine Verantwortung für etwas von mir abgebe, in dem mache ich das, dem ich die Verantwortung gebe zu meinem Gott. Und wie heißt, habe keine anderen Götter neben Gott, nur Gott ist Gott. Aber wenn ich sage, du bist für mein Glück verantwortlich, ich wähle doch nicht mein Glück, weil du nicht so bist, wie ich das denke, bin ich nicht glücklich. Ja, und dann sage ich, du bist mein Gott, dir werfe ich mich zu Füßen. Du hast die Macht über, ob ich glücklich bin oder nicht glücklich bin. Ja, aber wer hat dir diese Macht gegeben? Doch nur ich. Wenn ich dir die Macht darüber gebe, ob ich glücklich bin oder nicht glücklich bin, ja, dann habe ich dich zu meinem Gott gemacht. Und habe dir die Verantwortung dafür und du kannst diese Verantwortung niemals ausfüllen. Das schaffst du einfach nicht. In dem Moment, wenn wir uns weigern, Verantwortung zu übernehmen, dann haben wir diese Entscheidung getroffen. Aber wir haben die absolute Freiheit. Gott segnet nur. Gott ist der Liebende. Der sagt nicht, das darfst du nicht und das darfst du und das musst du und das sollst du. Vergiss es. Gott sagt immer, du willst das tun, dann tu's. Meinen Segen hast du. Aber er schützt dich nicht vor den Konsequenzen deiner Handlung. Und wenn du sagst, ich will die Verantwortung für mich nicht übernehmen, dann sagt er, Harry Bohl, ist nicht meine Empfehlung, weil fragt mal Paramahansa Vishwananda, immer wenn jemand kommt und sagt, soll ich mich selbstständig machen und so, dann lacht er und sagt, ja, natürlich. Ich habe die Idee. Jawohl, mach das. Warum? Lerne, Verantwortung für dich zu übernehmen. Weil in dem Moment, wo du Verantwortung für dich übernimmst, hast du eine Chance, andere Entscheidungen zu treffen. Wenn du keine Verantwortung übernimmst, dann gibt es immanente Konsequenzen. Aber wer hat diese immanenten Konsequenzen nun mal geschaffen? Na, derjenige, der die Wahl getroffen hat. Und hat dir jemand die Pistole an den Kopf gesetzt und hat gesagt, ich will nicht, dass du glücklich bist? Nein, das sind alles Entscheidungen, die wir selber treffen. Weil schlussendlich sind alle Dinge bedingungslos. Alles ist bedingungslos. Wir kennen das, ne? Die Mutter, die hat ein Kind und die liebt das Kind bedingungslos. Aber trotzdem, was macht das Kind mit der Mutter? Na, das lacht. Während es in die Windeln kackt und sagt, liebe Mama, mach mich mal wieder sauber und gibt eine soziale Interaktion. sozusagen eine Bezahlung. Wir sind soziale Wesen. Unser Leben geht um Kommunikation. Was macht das Kind? Das opfert sich und sagt so, hier, ich bin die soziale Interaktion. An mir kannst du lernen. Mit mir kannst du was üben. Und dann kommt einer, der sagt, ich werde Pujari. Und dieser Pujari sagt, meine Güte. Und die Rishis vor tausenden von Jahren haben diese Zeit kommen sehen, das dunkle Zeitalter, wo es so schwierig ist, glücklich zu sein, wo es so schwierig ist, in der Freude zu sein, wo es so schwierig ist, nicht prinzipiell schwierig, sondern einfach nur den Kontext zu sehen, die Entscheidungen zu treffen. Und haben gesagt, wir fragen Gott, was können wir tun, damit ich diese Freude, dieses Glück, diesen Wohlstand, diese Liebe in diesem Zeitalter erfahren kann. Und haben gesagt, wir geben euch Rituale. Rituale, die dir helfen, diesen bedingungslosen Aspekt zu erlernen. Weil wir sind so in unseren Gewohnheiten, dass es uns schlecht geht. Wie kann ich diese Karma brechen, ist eine einfache Sache. Diese Dinge sind prinzipiell einfach. Es ist nur unser Bewusstsein. Es ist, wie kann ich in dieses Bewusstsein kommen, dass ich meine Gewohnheit loslasse? Und jetzt kommt Gott und sagt, ich komme in der Form von Archa. In der Form von Archa bin ich hilflos. Ich bin absolut auf dich angewiesen. Ich gebe dir nichts zurück. Du kannst von mir denn nichts bekommen. Ich komme in der Form von Archa, in der Form des Detis. Und du musst dich um mich kümmern. Aber nicht wie bei einem Kind, wo du noch diese Interaktion auf einer Ebene hast, die dein Verstand verstehen kann, sondern du kriegst nur die Interaktion, ich zwinge dich zu einer Interaktion, die aus deinem Herzen kommt. Und die Methode, wie das geht, ist, dass das Ego gebrochen wird. In dem Moment, wo ich das Ritual erlerne, in dem Moment, wo ich meine Commitment mache zu der Deity, dass ich jeden Tag ein Abhisheka mache, eine Simple Puja, in dem Moment, wo ich lerne, etwas scheinbar absolut Sinnloses zu tun. Wenn ich das lerne, steht mein Ego, mein Verstand hier und sagt so, was habe ich davon, was habe ich davon? Hör auf damit, es funktioniert nicht. Es gibt keinen Sinn, dies zu tun. Seht ihr, wie massiv das ist? Der sagt nicht, oh, wenn du das jetzt gut streichelst, dann winkt er mit dem Arm. Ich hatte mal mit Guruji gesprochen und da habe ich gesagt, wir haben doch jetzt hier diese Deti, ich würde gern rote LEDs einbauen und einen Fotosensor. Und wenn jemand davor steht und irgendwie erkennt, dann leuchten die Augen. Und da hat Guruji geantwortet, wenn Gott das gewollt hätte, dann hätten die Rishis schon vor tausenden von Jahren gemacht. Er will das nicht. Und ich habe so gedacht, was denn, das ist ein nettes Feature. Gib doch mal etwas zurück. Gib doch mal mach doch jetzt hier so einen Roboter. Wenn du die Puja richtig machst, dann wird er größer und leuchtet und macht so von innen Strahlen raus, LED oder so, ja. Aber dann wären wir auf einer Verstandsebene geblieben. Nein, Gott sagt, ich zwinge dich, ich breche dich. Ich nehme dir deinen Verstand. Und Guruji sagt, ich kann mit keinem etwas anfangen, der nicht über seinen Verstand hinauskommt. Was will ich dem lehren? Vom Verstand? Gehst du zur KI, sagst, schreib mir ein Buch über eine schöne, wie ich mit Puppen spiele. Ja, dann lernst du, wie du mit Puppen spielst, wie du die ankleidest, was auch immer. Nein. Hier geht es nicht um etwas Triviales. Hier geht es etwas darum, dass die einzige Lösung davon ist, dass Gott real ist und dass Gott in deinem Herzen wohnt. Und wenn du das realisierst, dann realisierst du, dass Gott im Herzen jedes Menschen wohnt. In dem Moment, wo du die Rituale lernst und Guruji sagt, er will keine Kinderpuja, er will keine so, ja, ja, wir haben uns alle lieb, da kommst du nicht weiter. Du brauchst ein Protokoll. Und wir haben vorhin gesagt, es geht nicht um die Disziplin, es geht nicht um das Protokoll. Das Wichtige daran ist die Liebe. Trotzdem brauchst du das. Warum? Du musst mit deinen Gewohnheiten brechen. Du musst realisieren, wie du in dein Herz kommst, weil wenn du in dein Herz kommst, hast du dein Bewusstsein erhoben. Und wenn du dein Bewusstsein erhoben hast, erkennst du, dass das eine Entscheidung ist. Dann ist das genau so, weil dann passiert als nächstes, dass du vielleicht dir nicht gut geht und dann kommt einer vorbei und sagt so, hey, hast du doch gewählt. Und in dem Moment realisierst du, jawohl, das habe ich ja nur gewählt. Ich kann ja etwas anderes wählen. Ich muss nicht dieses Leid wählen. Ich muss nicht diese Armut wählen. Ich muss nicht all diese Dinge. Weil was steht in der spirituellen Wahrheit? Wenn es dir nur um Gott geht, wird dir alles andere dazugegeben. Wenn dir alles andere nicht dazugegeben wurde, dann geht es dir nicht nur um Gott. Dann geht es dir um deinen Verstand, dann geht es dir darum, du musst, ne, was ist Neurolinguistic Programming, wo du sagst, vergess den Verstand, geh auf dein Ziel und glaube an dein Ziel. Hör auf, alle anderen Lieblingsglauben von dir zu machen. Dein Lieblingsglaube ist, das kann ich nicht, das will ich nicht, das darf ich nicht, das soll ich nicht. All diese Sachen, vergiss die. Lass diese Programmierungen, lass diese Gewohnheiten, lass das alles gehen, lass es los, sondern wähle einen Weg, der dich ins Innere deines Herzens bringt, in die Realisierung, dass die Welt nicht dein Spiegel ist, sondern dass du die Welt bist, so wie du sie dir gestaltest. In dem Moment, wenn du, aber wie willst du das realisieren? Es ist eine Entscheidung, du kannst das sofort entscheiden. Und dann sagst du, ja, aber ich kann es doch nicht. Warum nicht? Weil ich kein Konzept in meinem Verstand habe, der mir das sagt, wie das geht. Ja, das stimmt. Du musst über deinen Verstand hinauskommen. Das ist auch eine Entscheidung. Dann sage ich, ja, ich entscheide mich jetzt, über meinen Verstand hinauszugehen. Und dann stelle ich fest, es geht nicht. Da ist mein Ego, das sind meine Gewohnheiten, das sind meine Anhaftungen, das ist mein Karma, das sind all diese Dinge. Wie kann ich die brechen? Dann mache ich Atma Kriya und dann mache ich die Puja. Puja heißt nur Gottesdienst. Ja? Dann mache ich diesen rituellen Gottesdienst, wo sich Gott mir darbietet, hilflos, wehrlos, machtlos und sagt, jetzt du. Und dann kommst du und sagst so, ich mache was völlig Sinnbefreites. Ich überwinde meinen Verstand. Und in dem Moment fängt die Kommunikation im Herzen an. Und jeder, der mal 3 Monate Puja macht, kann mir nicht sagen, wie ich bei Gayatri die Puja gemacht habe, plötzlich stehe ich auf, bin mit der Puja fertig, gehe noch zurück und höre eine Stimme in meinem Kopf, mein Ohrring ist runtergefallen. Und ich so, hä? Ja, ich dachte, es spricht einer. Und dann gucke ich so, Gayatri hat eine Menge Köpfe, ne? Guck so, kein Ohrring runtergefallen. Ich sage so, was war denn das? Und dann gucke ich so, also ich kann es nicht unbewusst irgendwie gesehen haben. So der Letzte, der so hinterm Kopf zurück ist, ist der Ohrring runtergefallen. Ja, und dann merkst du so, wow, es ist was anderes als nur ein Spiel mit Puppen. Es ist was anderes, es ist kein Kinderspiel, was wir hier machen. Wir machen hier das Ultimative. Wir brechen alle Konzepte. Wir hören auf, Gott in Dingen zu sehen. Wir hören auf, uns Bilder von Gott zu machen. Wir gehen in die wahre Gotteserfahrung, die in unserem Herzen ist und die uns zeigt, dass wir mit allem 1:1 verbunden sind. Dass es nur diese Liebe ist, die real ist. Und in dem Moment, wo ich diese realisiere, diese reale Liebe, in dem Moment bin ich glücklich. dann geht es mir nur darum. Und wenn mir es nur darum geht, wird alles andere mir dazugegeben. Und dann wirst du feststellen, wie wenig das ist, was du da dazu haben möchtest. Weil solange du andere Dinge haben möchtest, ja, ist es dir dann wirklich um Gott gegangen? Ist es dir dann wirklich, bist du wirklich im Glück? Dann stellst du fest, naja, da hast du jetzt dieses und jenes und macht es dich glücklich. Es macht dich nicht glücklich, es trennt dich von deinem Glück. Deswegen, wenn er jetzt, wir haben ja schon gestern und heute die Jagna und gestern die Vorträge und die Sachen gemacht. Wenn er morgen in den Simple Puja Abhishek kam und am Sonntag nochmal in die Jagna geht, versteht die Tiefe von dem, was ihr da tut, das Ultimative, den Weg, wirklich etwas zu ändern. Dieses Argument, immer wieder zu sagen, ja, aber ich kann doch nicht und was du sagst, das stimmt nicht, das ist nicht so leicht. Und ja, ist es nicht, wenn dein Bewusstsein nicht dein Herz erreicht hat. Schlussendlich, aber dann, es ist so einfach, dieses Herz zu erreichen. Dann hör auf die Rishi, die dieses Problem schon vor tausenden Jahren gesehen haben und haben gesagt, aber ist kein Problem, hier ist auch die Lösung dafür. Dann nimm sie doch wahr. Dann lass es nicht fallen, sondern nehme es ernst, weil es das Ernsteste ist, was in deinem Leben passiert. Nimm ein wenig Disziplin, um jede Disziplin zu überwinden. Jai Gurudev.
Om Shanti, 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 Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om
Bremse Bolo Sadguru Devashi Swami Swananda Mahaprabhu Ki Bhakti Maga Sangha Ki Shri Adoksha Chadam Ki Samasta Bhakta Mandali Ki Jai Gurudev.